Hallo und herzlich willkommen zu Weltenflüster, den Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Mein Name ist Nils Müller und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das Jahr 2016 und habt über die Feiertage oder den Jahreswechsel auch ein bisschen die Gelegenheit gehabt, euch durch Genrebücher oder was euch sonst so interessiert zu wühlen und freut euch jetzt auf ein paar neue Buchtipps und diesmal auch eine Fernsehserie. Mitgebracht habe ich euch dieses Mal die Bücher The Bullet Catcher's Daughter von Rod Duncan, The Dark Forest von Cixin Liu, Range of Ghosts von Elizabeth Baer und die Fernsehserie Mr. Robot. Ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Buch für heute ist von dem englischen, britischen Schriftsteller Rod Duncan und hat den Titel The Bullet Catcher's Daughter. Und das fällt bei mir in eine etwas ungewöhnliche Kategorie, weil es tatsächlich einer meiner sehr wenigen Bücher-Spontankäufe war, weil mich einfach das Setting so angesprochen hat und ich auch die Beschreibung sehr, sehr spannend fand. Und es ist das gerade bei Angry Robots, dem englischen Verlag, zu irgendwie einem Spottpreis, ich glaube 2 britische Pfund oder sowas als E-Book zu kaufen gab. Und deswegen habe ich mir das einfach mal zugegriffen und war dann doch auch recht angetan. So viel kann ich schon mal vorweg verraten. The Bullet Catcher's Daughter von Rod Duncan ist der erste Teil einer Reihe, ich weiß nicht genau, ob es eine Trilogie ist oder sogar mehr Bände werden sollen, über den Fall des Gaslit Empires, also quasi des Imperiums der Gaslampen in gewisser Weise. Der erste Teil ist, wie gesagt, The Bullet Catcher's Daughter. Der zweite Teil heißt Unseemly Science und der dritte The Custodian of Marvels. Diese ganze Reihe spielt in einer Alternativwelt, einem geteilten England, das nach der technologiekritischen Luditenrevolution im 19. Jahrhundert gespalten wurde, so dass es im Norden eine sozial konservative und sehr technikfeindliche Republik entwickelt hat, die halt so gewisse demokratische Kriterien auch schon erfüllt und eine mehr oder weniger demokratische Struktur hat und ein technisch wie soziales, eher progressives Königreich im Süden. Zwischen den beiden besteht halt eine extrem starke Grenze und diese Grenze zieht sich unter anderem mitten durch die Stadt Leicester. Das ist die Stadt, die auch so ein bisschen im Zentrum dieses Romans steht. Beiden Hälften des Reiches, aber primär ausgehend von dem konservativen Norden, gibt es das Patent Office. Also das ist jetzt nicht sowas, wie man es heutzutage kennt, wo darauf geachtet wird, dass gewisse Schutzrechte eingehalten werden, sondern es geht eben genau darum, den technologischen Fortschritt zu kontrollieren. Also tatsächlich zu sagen, das sind Dinge, die dürfen nicht genutzt werden oder eben auch politisch erwünscht, Erlaubnis zu erteilen, wer Technologie nutzen darf. Und das ist so der Hintergrund dieser ganzen Reihe. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, wo die spielt, denn so von der Jahreszahl her hat man den Eindruck, dass die so ungefähr 1970 spielt, natürlich in der parallelen Welt. Die Atmosphäre ist aber doch sehr steampunkig, viktorianisch, wie man auch schon in diesen Gaslampen ganz gut erkennen kann. Gleichzeitig scheint es technologisch sich so auf der Ebene des frühen 20. Jahrhunderts zu bewegen, irgendwo so zwischen 1920 und 1940. Also es gibt vereinzelte Luftschiffe, es gibt auch schon sowas wie Autos, aber alles noch sehr rudimentär und sehr selten sozusagen, sehr was Besonderes. Der Autor der Reihe, Rod Duncan, ist bemerkenswert, weil er Legastheniker ist und deswegen eigentlich Probleme mit dem Schreiben haben sollte. Aber er arbeitet tatsächlich mit Spracherkennungssoftware und die übernimmt natürlich das ganze Rechtschreiben für ihn, was für ihn ein Problem darstellt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Er ist 1962 geboren, Geologe und lebt in der Nähe der Stadt Leicester, die eben auch hier in dem Roman und in der Reihe im Mittelpunkt steht. Die Hauptfigur des ersten Teils ist Elizabeth Barnabas. Und Elizabeth Barnabas bezeichnet sich selbst als Information Gatherer. Das ist so eine Art Privatdetektivin, die irgendwie halt nicht Leute beobachtet oder Leuten verfolgt, sondern Informationen auftreibt, was eben nicht so ganz einfach ist in diesem gespaltenen England, gerade eben auch, weil diese Trennung doch relativ stark ist und sogar so ein bisschen so an die deutsche Teilung erinnert in Aspekten. Und sie führt ein Doppelleben in Leicester, und zwar ist sie einmal sie selbst und sie gibt sich einmal als ihr Bruder aus. Diesen Bruder, ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt, aber um irgendwie angesehen zu werden und akzeptiert zu werden in der konservativen Republik im Norden, hat sie sich entschieden, als Mann aufzutreten sozusagen, und ihre eigentliche sie selbst ist dann nur die Assistentin ihres Bruders, obwohl sie die ganze Arbeit macht. Über behauptet, im Hintergrund wäre der Bruder, und der tritt dann halt ganz selten mal nur wirklich öffentlich auf, aber so, dass eben glaubwürdig ist, dass er tatsächlich existiert. Sie selbst ist in den Norden geflohen, weil sie im Süden ja einer Leibeigenschaft bedroht war. Das heißt, sie ist irgendwie in Schulden geraten, unverschuldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und musste dann fliehen, damit sie eben nicht als so eine Art Sklavin gehalten wird im Süden. Und kriegt jetzt aber den Auftrag, den Bruder einer Adligen aus dem Süden zu finden. Das heißt, eine Adlige aus dem Süden spricht sie an und bittet sie, ihren Bruder zu finden. Und wie das so ist, führt die Spur dieses Bruders sie natürlich auch in den Süden, wo sie dann undercover sozusagen arbeiten muss und nicht auffallen darf, weil sie eben da von einem hohen Adligen gesucht wird. Sie stößt dann dabei auf das Laboratory of Arcane Wonders. Das ist so eine Art Zirkus, der auch so ein bisschen erinnert an so die viktorianische Zeit, in der ja auch so Elektrizität und Magnetismus als die großen Wunder auch für die Unterhaltung sozusagen herangezogen wurden. Und dieses Laboratory of Arcane Wonders ist eben so ein Wanderzirkus, der genau solche besonderen Aktivitäten, besonderen Kunststückchen mit sich führt. Und dabei gerät sie dann natürlich, wie könnte es anders sein, einem Agenten des Patent Offices in die Quere und stößt eben auf so eine mysteriöse Gerätschaft, die immer nur Box genannt wird, von der man nicht so genau weiß, was sie tut, die aber tatsächlich ja irgendwie fast schon magisch wirkt, der man irgendwie so magische Fähigkeiten zuschreibt. Und deswegen die ganze Zeit auch die Frage ist, was steckt eigentlich hinter dieser Box und warum spielt die so eine große Rolle? Ich habe die beiden großen inhaltlichen Themen des Romans jetzt schon angesprochen. Das ist auf der einen Seite der Umgang mit wissenschaftlichem Fortschritt. Ich habe gesagt, es gibt dieses Patent Office, das irgendwie die wissenschaftliche Entwicklung kontrolliert. Das erinnert mich dabei dann auch so ein bisschen an Control von Daniel Suarez, das ich hier in der Podcast ja auch schon vorgestellt habe. So diese Idee dahinter, dass wissenschaftlicher Fortschritt gefährlich ist, dass der nicht unkontrolliert ablaufen darf, sondern man gucken muss, was ist gewünschter wissenschaftlicher Fortschritt und wie wird mit diesen Dingen umgegangen, die da entwickelt werden. Das ist so der eine Aspekt. Dabei haben wir eben einen sehr konservativen Norden, der da sehr technikfeindlich ist, eben genau die Luditen, die den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert an der Stelle damals gewonnen haben. Und der Süden ist da eben ein bisschen fortschrittlicher. Dem entgegen steht so ein bisschen das Thema Gleichberechtigung und sozialer Fortschritt. Da ist es nämlich genau andersrum. Da haben wir eben im Norden die Republik, die trotz ihrer demokratischen Struktur doch sehr konservativ verfestigt geworden ist, wo nach wie vor eine sehr, sehr großes Gefälle zwischen Männern und Frauen besteht, wo Frauen eben nicht ernst genommen werden, was man eben auch daran sieht, dass Elizabeth sich als ihr Bruder ausgeben muss, um als Privatdetektiv ernst genommen zu werden. Während das im Süden doch schon im großen Rahmen relativ gleichberechtigt ist und so ein bisschen ja von der Atmosphäre so wirkt wie so 1980er Jahre, also nicht jetzt irgendwie so weit, dass schon alles möglich ist, was heutzutage möglich ist, aber doch schon, wo man so das Gefühl hat, das ist auf dem richtigen Weg. Und das sind die beiden großen Themen, wo auch so ein bisschen dann aufgearbeitet wird, dass so sozialer Fortschritt und Progressivität gar nicht unbedingt eine Frage der Staatsform sein muss. Man könnte Duncan vielleicht sogar unterstellen, dass er da ein bisschen demokratiekritisch sein will und eben zeigt, wie diese Republik so verkrustet und konservativ bleibt, während sich das Königreich mit so einem klassischen Adelsstruktur, wo auch sowas wie Leibeigenschaft in Maßen sogar noch existiert, eine Schuldknechtschaft, tatsächlich sozial eigentlich sehr offen konstruiert ist und auch sehr technikfreundlich und wissenschaftsfreundlich. Das fand ich echt spannend an dem Buch. Ich muss eigentlich zugeben, dass mich das Buch am Anfang etwas verwirrt hat, weil ich zuerst auch von dem Setting her, von der Beschreibung, von dem Klappentext und so von den ersten Seiten her dachte, es wäre ein Western. So atmosphärisch und von dem, was man so als Handlung erwartet. Ich hatte es jetzt so als Western im Kopf, aber tatsächlich ist es eher so ein bisschen ja steampunkig angehaucht, viktorianisch. Das hat mich am Anfang etwas verknotet, aber das hat sich dann ein bisschen sortiert. Grundsätzlich ist die Welt tatsächlich sehr, sehr spannend, die Rob Duncan da baut. Ich habe gerade so ein bisschen die groben Linien angerissen. Allerdings ist es mir ein bisschen zu wenig erklärt und um die Handlung herum ausgebaut. Also man merkt doch sehr, dass Duncan die Welt soweit nur schildert, wie er das für seine Handlung braucht und auch dann Dinge neu einführt, von denen man vorher noch nicht gehört hat, die dann irgendwie gerade notwendig sind, um die Handlung voranzutreiben. Das finde ich ein bisschen schade. Da sieht man zum Beispiel den großen Gegensatz zu Meistern des Genres wie Brandon Sanderson, wo man halt wirklich das Gefühl hat, diese Welt lebt und die pulsiert aus allen Poren. Das ist hier ein bisschen schade, aber das ändert nichts daran, dass Duncan es gelingt, sehr atmosphärisch und sehr glaubwürdig zu schreiben und tatsächlich auch einen äußerst intelligenten Umgang mit Klischees zu zeigen, weil er es wirklich schafft, zu demonstrieren, dass diese Klischees nicht seine Überzeugung sind, sondern dass die Teil der Welt sind, in der die Handlung spielt. Und damit arbeitet er auch ganz viel, gerade bei diesem Thema Technik und diesem Thema sozialer Fortschritt, Gleichstellung der Frauen, dass er das schön einarbeitet und man schön sieht, wie diese Welt tickt sozusagen. Auch die Hauptfigur Elizabeth Barnabas ist sehr spannend konstruiert, hat eine sehr solide, sehr glaubwürdige Hintergrundgeschichte. In der Schilderung ist allerdings nicht immer ganz klar, was passiert genau und wie hängt das jetzt zusammen. Also manchmal hat man so ein bisschen das Problem, die einzelnen Komponenten aneinander zu reihen und zusammenzubinden, weil Duncan da so ein bisschen fragmentarisch bleibt und man sich diesen roten Faden doch ein bisschen mit viel Aufwand im Kopf erstmal selbst zusammenstückeln muss. Das macht es manchmal nicht ganz leicht zu lesen, man verliert manchmal ein bisschen den Überblick, gerade bei so Action-Szenen, da ist man doch so, wer ist jetzt wo und wer jetzt gegen wen und was passiert eigentlich gerade? Da braucht doch einfach wahrscheinlich noch ein bisschen Übung, sowas hinzukriegen. Das ändert aber nichts daran, dass Bullet Catchers Daughter faszinierende Figuren in eine echt spannende Welt setzt und auch eine solide und gut erzählte Handlung. Das ist jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat, aber das ist auch nichts, was mich gelangweilt hat. Also das kann man gut weglesen und sich dabei im Kern so für mich eigentlich die Welt erschließen in gewisser Weise. Und das macht The Bullet Catchers Daughter zu einem guten bis sehr guten Steampunk-Pulp-Detektivroman und der eben auch eigene Ideen verarbeitet und einen spannenden Blick auf die Welt präsentiert. Wer sich also für sowas interessiert, sei es für Steampunk, sei es für so leichten Alternativwelt-Pulp in gewisser Weise auch oder Detektivromane im klassischen Sinne und was für Genre übrig hat, der sollte sich The Bullet Catchers Daughter von Rob Duncan auf jeden Fall mal anschauen. Nachdem das erste Buch für heute der erste Teil einer Reihe war, muss konsequenterweise das zweite Buch heute der zweite Teil einer Reihe sein. Und zwar ist das von Cixin Liu, The Dark Forest. Ist der zweite Band der Three-Body-Trilogy von Cixin Liu, dessen ersten Band, The Three-Body Problem, ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, vorgestellt habe und von dem ich wirklich ausnehmend begeistert war. Und The Dark Forest war deswegen auch tatsächlich eines der sehr wenigen Bücher, die ich tatsächlich sogar mal vorbestellt habe, um es sofort bei Erscheinen auf meinen Kindle zu bekommen. Cixin Liu, der Autor, ist geboren in China 1963, ist ein Elektroingenieur und eigentlich der aktuelle Science-Fiction-Autor in China. Also er ist ein absoluter Hard-SF-Autor, also sehr techniklastig, sehr wissenschaftszentriert und ist in China hochdekoriert mit Genrepreisen und literarischen Preisen noch und nöcher. in der westlichen Welt sozusagen ist er durch das Three-Body-Problem bekannt geworden und hat da auch schon irgendwie an Preisen einiges abgeräumt, insbesondere im letzten Jahr den Hugo. Die Handlung von The Dark Forest schließt unmittelbar an The Three-Body-Problem an. Also ich werde es jetzt nicht vermeiden können, zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen zu spoilern. Ich versuche es aber auf ein Minimum zu reduzieren. Schließt also unmittelbar an und in dem Moment, in dem die Flotte der Tree Solarans, das ist so die, ja, die Alien-Rasse, die Aliens, die mit denen die Erde im ersten Teil Kontakt aufgenommen hat, ist auf dem Weg zur Erde und es ist klar, dass die in ungefähr 400 Jahren ankommen werden, wobei einige Sonden, die quasi vorausgeschickt wurden und die ein bisschen schneller reisen können, vermutlich schon in 200 Jahren die Erde antreffen können. Und gleichzeitig haben es die Tree Solarans geschafft, die Kommunikation zwischen den Menschen auf der Erde komplett zu überwachen. Das heißt, alles, was Menschen planen, was sie diskutieren, welche Strategien sie entwickeln für diesen bevorstehenden Konflikt in 400 Jahren, wird von den Tree Solarans wahrgenommen und die können eben sich darauf einstellen. Das Buch beschreibt jetzt in der ersten Hälfte die Vorbereitung im Grunde auf diesen bevorstehenden Konflikt, diese Angst, das Wissen, die werden in 400 Jahren da sein und was können wir dagegen tun, wie können wir uns vorbereiten, ohne dass die gleich mitkriegen, was wir machen wollen. Und das Problem dabei ist, dass viele Menschen einfach sich den Plan ergeben, die Erde sozusagen aufzugeben und die Zeit, die man hat, die 200 oder 400 Jahre zu nutzen, einen neuen Planeten zu finden, einen neuen Punkt zu finden, wo die Menschheit einen neuen Anfang machen kann, um eben so den Tree Solarans die Erde im Grunde zu überlassen oder zumindest sich selbst in Sicherheit zu bringen. Das ist so ein bisschen die Unterwanderung der Moral, so die Brecher der Moral, die halt nicht kämpfen wollen, sondern fliehen möchten. Es gibt als eine Strategie, gibt es das sogenannte Wallfacer-Projekt. Das sind vier sehr unterschiedliche Personen, die ausgewählt werden und die mit gigantischen Befugnissen ausgestattet werden. Die dürfen im Grunde alles tun, was sie wollen, über unglaublich viele Ressourcen verfügen und eine komplett eigene Agenda verfolgen, die ihnen dazu dienen soll, die Tree Solarans abzuwehren. Und das ist gedacht, da die mit niemandem reden müssen, damit die sich und ihre Pläne vor niemandem rechtfertigen müssen, können sie auch nicht überwacht werden, weil in den Kopf dieser Wallfacer oder in den Kopf aller Menschen können die Tree Solarans eben nicht reingucken. Die können nur wahrnehmen, was die Menschen miteinander kommunizieren. Und diese vier Personen sollen ja die letzte Verteidigungslinie darstellen, weil da das, was die vorhaben, wissen die Tree Solarans eben nicht. Gleichzeitig gibt's aber auf der Erde eben auch die Gruppen, die sagen, das kann nicht gut gehen, dieses Projekt mit den Wallfacern. Und deswegen gibt es die sogenannten Wallbreaker, die eben versuchen sollen, diese Wallfacer dazu zu bringen, ihre Pläne zu offenbaren oder irgendwie dem ganzen Ding abzuschwören und eventuell auch einfach sich den Escapern anzuschließen und die Erde zu verlassen. Wie gesagt, die erste Hälfte befasst sich eben sehr ausführlich mit diesen vier Wallbreakern und dieser Vorbereitung auf den Konflikt, und in der Mitte des Romans irgendwann gibt es dann einen Zeitsprung zur Ankunft dieser ersten Sonden. Das ist also die Voraussetzung und die grobe Struktur des Romans, hoffentlich ohne zu viel aus The Three-Body-Problem vorwegzunehmen. Thematisch macht Cixin Liu eigentlich da weiter, wo er mit The Three-Body-Problem aufgehört hat. So, das große Thema ist jetzt hier der Platz der Erde im Universum. So, was sind wir eigentlich? Er fängt dann sogar tatsächlich auch explizit an, über eine Figur so etwas wie eine galaktische Soziologie zu entwickeln. Also nicht jetzt die Soziologie des Zusammenlebens der Menschen oder sowas wie eine globale Soziologie, wo irgendwie Nationen miteinander leben, sondern tatsächlich sowas Galaktisches auf so einer ganz, ganz großen Skala mit gigantischen technologischen Unterschieden, nahezu nicht nachvollziehbaren Motivationen und solchen Aspekten. Was dann auch ein Thema ist, ist natürlich technische Entwicklung versus technische Explosion. Also genau dieser Zwang im Grunde, in den 200 Jahren eine technische Explosion hinzulegen und sich so weit zu entwickeln, um eben mit den Tree Solarans mithalten zu können, die ja den Menschen doch so unglaublich weit voraus sind. Das ist das zweite große Thema. Das dritte Thema ist, wie sähe ein galaktischer Krieg wirklich aus? Weil es doch so in der Science-Fiction, in der Space-Opera, begegnen sich doch meist irgendwie gleich gleich starke Rassen. Manchmal gibt es irgendwie so eine mythische, technologische Rasse, die irgendwo im Hintergrund steht. Aber hier ist es tatsächlich so, hier kommt einfach eine Übermacht. Punkt. Und dann ist die Frage der Erde, wie gehen wir damit um? Es ist nicht mystisch, wir finden das nicht erst gerade raus oder so, sondern am Anfang des Romans wissen sie, in 400 Jahren ist diese Flotte da und wir haben ihr absolut nichts entgegenzusetzen. Und das zieht sich eben gerade durch den zweiten Teil ganz stark, dass er eben zeigt, wie groß diese Übermacht eigentlich ist, aber dass die Menschen natürlich nicht aufgeben und wer weiß, vielleicht finden sie am Ende sogar einen Weg, zumindest die unmittelbare Gefahr zu entgehen. Das ist dann auch das vierte Thema, was ich so ein bisschen herausgezogen habe. Das ist nämlich die Reaktion der Menschen auf die sichere Niederlage. Was ist da eigentlich? Das ist dann die Gruppe, die sich dagegen stellt, die sagen, wir kämpfen und wir schaffen das bis dahin. Und die andere Gruppe, die eben sagt, komm, lass uns abhauen, lass uns gucken, dass wir hier wegkommen. Dann sollen die mit der Erde machen, was sie wollen. Und wir haben unsere neue Heimat und können da weiterleben. Das sind so dann die beiden Pole, die gerade in der ersten Hälfte eine ganz große Rolle spielen. Meine Meinung zum Buch, ich weiß nicht, wo der Cicinu seine unglaublich krassen Ideen hernimmt. Also das ist ein Berg an Zeug, was er da wieder verarbeitet und das irgendwie extrem glaubwürdig verpackt. Also die Figuren und auch die Reaktion der Menschheit sozusagen an sich ist extrem glaubwürdig und wirkt einfach schlüssig, ist nicht klischeehaft, sondern immer irgendwie ambivalent. Und gleichzeitig eben auch nicht beschönigend. Es gibt nicht diesen Pathos, den man bei sowas Militärischen und Military SF gerne hat, worunter der Roman jetzt auch fallen könnte. Es ist nicht so pathetisch, nicht irgendwie verherrlichend von irgendwas. Aber es hat auch gleichzeitig unglaublich viel, diesen ganz, ganz klassischen Sense of Wonder, den man bei Science Fiction, den wir doch alle am Genre so mögen. Ein bisschen weniger als Band 1, einfach wenn man die Welt und die Möglichkeit der Tree Solarians schon kennen, aber ist da unglaublich bombastisch, ohne pathetisch zu sein. Und das ist eine absolute Kunst. Allerdings ist The Dark Forest tatsächlich wesentlich weniger spielerisch als der erste Band. Also bei The Three Body Problem gab es ja durchaus die Szenen, wo ich einfach wirklich schallend losgelacht habe, wo ich das Gefühl hatte, Cicinu lebt einfach sein inneres, intellektuelles Spielkind aus. Das hat man jetzt in dem Band wesentlich weniger. Er wirkt deutlich seriöser, deutlich schwerer und deutlich nachdenklicher. Also es geht jetzt eher so in Richtung der Bände 3 und 4 von Scott Cards Ender Quartet. Also das macht immer noch extrem gut, aber sehr, sehr anders als der erste Band. Gibt allerdings auch wieder ein paar Schwachpunkte, wie auch schon im ersten Band, die Figuren an sich als Figuren bleiben eher blass. Sie tun aber nach wie vor unglaublich faszinierende Dinge. Und es fehlt so ein bisschen, das klang gerade schon an, so ein bisschen der geniale Spirit, so dieses Gefühl, boah, was macht der denn da? Wo kommt das her? Das habe ich ja noch nie gelesen. Das mag aber wahrscheinlich daran liegen, dass der erste Band die Erwartungen einfach deutlich höher gesetzt hat und man jetzt schon weiß, was Cicinu kann. Gleichzeitig ist es, auch wenn man den ersten Band gelesen hat, am Anfang ein bisschen träge und auch ein bisschen schwer zugänglich, weil man sich erstmal in die Welt wieder reinfinden muss und er das nicht ganz einfach macht. Aber gerade die zweite Hälfte, wo es dann um den eigentlichen Konflikt mit den Tree Solarians geht, da nimmt es dann wieder richtig Tempo auf und wird eben auch tatsächlich wieder sehr, sehr leicht zu lesen auf der einen Seite, aber gleichzeitig eben unglaublich eindrucksvoll. Es macht The Dark Forest zu einem großartig genialen zweiten Roman der Serie. Er ist in meinen Augen ganz, ganz, ganz kleinen Tacken schlechter als The Three Body Problem, etwas schwächer. Aber auf dem Niveau macht das eigentlich keinen Unterschied, weil er eben dadurch auch, dass er ein bisschen ernsthafter wird, tatsächlich auch ein bisschen mehr zum Nachdenken anregt und ein bisschen mehr ja, Tiefe sozusagen zeigt. Um euch ein bisschen zu irritieren, ist das dritte Buch für heute jetzt wieder der erste Band einer Reihe, und zwar Range of Ghosts von Elizabeth Baer. Elizabeth Baer gilt in der englischsprachigen Fantasy als eine große Nummer, so eine relativ junge, noch aufstrebende Autorin, deren Bücher eigentlich immer von gleich einem ganzen Gewitter von Online-Rezensionen begleitet werden. In Deutschland ist sie allerdings noch quasi unbekannt und mir ist noch kein Buch bekannt, das von ihr ins Deutsch übersetzt worden wäre. Range of Ghosts ist der erste Teil ihrer Eternal Sky Trilogy, der zweite Teil Shattered Pillars und der dritte Teil Steels of the Sky sind auch schon erschienen. Elizabeth Baer heißt eigentlich Sarah Baer Elizabeth Wisniewski, ist 1971 geboren und hat schon 2005 den John W. Campbell Award als bester neuer, bester junger Autor oder beste junge Autorin gewonnen und sie ist tatsächlich eine der nicht ganz so wenigen Fantasy-Autorinnen und Autoren, die auch als Podcaster aktiv sind, und zwar ist sie einer der regelmäßigen Gastgeber des SF Squeecast und hat auch dafür schon Genrepreise, ich glaube insbesondere den Hugo, gewonnen. Worum geht es in Range of Ghosts? Range of Ghosts ist erstmal ein relativ klassischer Epic-Fantasy-Roman und das Setting, die Welt, ist irgendwie an das Zentralasien des 12. bis 13. Jahrhunderts angelehnt. Das ist also sehr ungewöhnlich, weil das ein Setting ist, das mir jetzt in der Fantasy noch nicht über den Weg gelaufen ist. In historischen Romanen gibt es das natürlich immer wieder mit in verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Zeitepochen. In der Fantasy ist mir das noch nicht aufgetaucht. Elizabeth Baer macht auch kein Geheimnis daraus, an welches Setting das angelehnt ist. Denn wenn man sich die Karte anguckt, merkt man schon, dass die Umrisse der Landmassen doch massive Ähnlichkeiten mit der Region haben. Und selbst die Namen der Städte und Länder sind teilweise wiedererkennbar. Zum Beispiel eine ganz bekannte, sichtbare Stadt, markante Stadt auf der Karte ist Kiew. Also da sieht man schon, dass sie kein Geheimnis aus ihrem Setting macht. Elizabeth Baer steigt ein mit der Beschreibung des Steppenkriegers Temur, der aus der Stadt Karasch vor einem feindlichen Heer fliehen muss. Wir erfahren dann relativ bald, dass Temur der Erbe des Khans ist und ein Erbfolgekrieg ausgebrochen ist, in dessen Verlauf eben diese Stadt zerstört wurde und Temur fliehen muss. Also er hat im Grunde keine Chance und keine Position, selbst eine Partei in diesem Krieg zu werden vorerst, muss also als Flüchtling aus der Stadt fliehen und reist eben mit einer Gruppe Flüchtlinge nach Süden, wo er dann so ein bisschen, ja, in der Familie ein bisschen adoptiert wird, aber sich eben auch in die Tochter ein wenig verguckt und mit ihr verlobt, für die er natürlich eine absolute Superpartie ist, weil er eben dann doch irgendwie als ein möglicher Erbe des Khans eigentlich einen relativ hohen Status haben müsste, den er natürlich gerade nicht ausüben kann. Allerdings wird diese Tochter dann irgendwann von Geistern entführt und Temur sieht sich verpflichtet, sie zu retten. Also da kommt dann auch schon ein bisschen dieses, aus dem Titel des Range of Ghosts, diese Geister tauchen dann auf, die spielen auch im weiteren Verlauf noch eine große Rolle. Die prägen im Bilden so ein bisschen das mystische Böse in dieser Welt ab. Parallel dazu oder im Anschluss schildert Elizabeth Baer die zweite Hauptfigur, das ist Samar Khan. Samar Khan ist eine ehemalige Prinzessin des Rasa-Volkes. Sie ist verheiratet worden in die benachbarte und durchaus freundlich gesinnte Song-Dynastie. Doch ihr Mann stirbt und sie muss nach Hause zurückkehren. Und da sie dann irgendwie keinen Platz mehr in der Welt hat und keine Position und keinen Status, entsagt sie weltlicher Macht und wird zu Zauberin. Und das Ritual, in dem sozusagen Zauberinnen oder Zauberer geschaffen werden, ist im Grunde ihre Neutralisierung. Sie werden sterilisiert und damit zu neutralen Menschen, die weder als Mann noch als Frau angeredet werden. Es gibt dann auch tatsächlich ein eigenes Pronomen und eine eigene Anredepartikel, der für diese Menschen verwendet wird. Und es zeigt sich eben während des Rituals tatsächlich, dass sie über magische Fähigkeiten verfügt. Jetzt nicht so, wow, ich bin die große Magierin, die alles kann. Irgendwie so ein klassischer Trope, der dann sich zur größten Magierin aller Zeiten aufschwingt, sondern sie ist eher so eine solide Magierin, durchschnittlich normal, unsicher, also eben, ja, relativ glaubwürdig und sehr, ja, normal eben, ohne jetzt große Ausschläge nach oben oder nach unten. Ihr erster Auftrag als Zauberin ist eben die Aufklärung der Ereignisse in der Stadt Keshker. Keshker klingt jetzt ähnlich wie die erste Stadt, ist aber eine andere. dort ist einfach der Nachrichtenfluss zusammengebrochen und es gehen Gerüchte um, dass diese Stadt zerstört wurde. Und wenn, als sie da hinreist, sieht sie, dass dem tatsächlich der Fall ist und trifft eben auf Temur, der auf seiner Mission ist, seine Verlobte zu retten, und nimmt ihn mit, weil er eben total entkräftet ist und nach seiner Reise durch die Wüste und eben auch über ein Bergmassiv kaum noch in der Lage ist, aufrecht zu gehen und nur noch über seinem, wenn ich das richtig im Kopf habe, Pferd hängt und von ihm quasi mitgetragen wird. Sie nimmt ihn also mit nach Zareth-Death. Das ist so der Tempel der Zauberer, so das Hauptquartier der Zauberer. Da kriegen die beide dann mit, dass irgendwo ein Kult, also weit im Westen, vermutlich ist damit tatsächlich irgendwie sowas wie Europa gemeint oder Griechenland, die Gegend, ein Kult aufsteigt, der Teil einer Religion ist. Diese Religion, die den sogenannten Wissenschaftsgott oder Scholar-Gott anbetet, die ist bekannt, die ist lange etabliert. Aber da gibt's eben so einen neuen Magier, der irgendwie aufsteigt und doch sehr anders seine Ziele verfolgt, als das bisher passiert ist. Und sie treffen dann eben auch noch auf Rahima. Rahima ist eine Tigerfrau, lässt sie sich wahrscheinlich am besten beschreiben, also so ein Katzenmensch, ein Tigermensch. Und die sich ihnen eben auch anschließt. Und dann retten sie aus Sarateth auch noch eine junge Prinzessin, die eben auch in einer Erbfolgekonflikt jetzt bei den Rasa zwischen die Fronten gerät, die nehmen sie auch noch mit und machen sich dann eben auf die Suche nach diesem Magier, um eben zu gucken, was der vorhat, einfach weil ihre eigenen Völker und ihre eigenen Länder in diesen internen Konflikten im Grunde gebunden sind und keinen Blick dafür haben, was außerhalb ihrer Grenzen passiert. Was noch bemerkenswert an der Welt ist, allerdings bisher eher ein atmosphärisches Detail, keine Ahnung, ob das auch wirklich noch handlungsrelevant wird, ist, dass sich der Sternenhimmel immer danach anpasst, wer gerade der lokale Herrscher ist oder die lokale Religion, irgendwie so eine Konstruktion, dass jeder Herrscher und jeder Glaube einen eigenen Sternenhimmel hat, der sich eben mal anpasst, und da merkt man dann immer wieder zwischendurch, dass sich der verändert und dadurch eben auch klar wird, dass sie andere Länder betreten. Das fand ich ein schönes kleines Detail. Mal gucken, ob das noch zentraler relevant wird. Thematisch greift Elizabeth Baer eigentlich zwei große Aspekte heraus. Das ist einmal so die ganze Frage des Ende der bestehenden Ordnung. Also man hat bei Range of Ghosts nie das Gefühl, dass so die Welt vor ihrem Ende steht. Es ist jetzt nicht so, dass das Ende von allem, dass irgendwie die Erde untergehen wird und das Böse auf Dauer obsiegt, sondern es ist eher so, dass das Ende der Welt, wie wir sie kennen, aus der Perspektive der Figuren. Das heißt, es zerbricht so eine bestehende, relativ friedliche Ordnung, bricht an Stellen auf, es kommen Konflikte auf, die eben für interne Unruhen sorgen, gleichzeitig diese äußere Bedrohung in dem Sinne, die halt auch noch Veränderungen herbeiführt. Das ist so ein bisschen das eine Thema, was so der Welt im Grunde zugrunde liegt. Dieses Ende eines langen und für wirklich selbstverständlich gehaltenen Friedens. Das ist natürlich auch ein Thema, was möglicherweise irgendwie gerade auch in unserer realen Welt relevant werden könnte. Das wird sich zeigen. Aber das ist auf jeden Fall so die große Ebene. Und auf der Ebene der Figuren nimmt sich Elizabeth Baer eigentlich sehr stark so ausgestoßene Figuren an. Also alle vier sind irgendwie aus ihrer Gesellschaft aus verschiedenen Gründen exkludiert. Sie sehen halt, dadurch, dass sie nicht drinstecken in den einzelnen internen Konflikten, sind sie in der Lage, so ein bisschen das außerhalb zu sehen. Aber sie haben eben nicht die Macht, das jetzt das Volk hinter sich zu scharen und damit gegen die Veränderung vorzugehen, sondern sie müssen sich selber irgendwie zusammentun und damit das Ende der Welt, wie sie sie kennen, verhindern. Deswegen nehmen sie es eben in die eigene Hand. Am Anfang macht's Elizabeth Baer dem Leser nicht wirklich leicht, in die Welt reinzufinden. Man ist irgendwie, man folgt Temur und dieser Zerstörung der Stadt und seiner Flucht, und ich bin so ständig hin und her geschwankt, so ist das jetzt die reale Welt? Bezieht sie sich auf irgendwas Reales? Ist es eine pure Fantasy-Welt? Und was gilt dann jetzt da? Denn sie pflichtet eigentlich überhaupt keine Infodumps oder auch nur Infoschnipsel wirklich ein. Sie erzählt die Geschichte von Anfang an, als würde der Leser die Welt schon kennen, und man muss sie sich eben doch relativ mühsam selbst erschließen. Dadurch ein bisschen erschwert wird, dass die Welt eben auch noch ziemlich komplex ist. Wenn man sich aber einmal eingefunden hat, ist Elizabeth Blairs Roman äußerst gut geschrieben und super atmosphärisch. Also man kriegt wirklich ein Gefühl für die Welt, gerade für diese weiten Steppen, für die Bergmassive, in denen sie sich bewegen. Das ist echt gerade im ersten Teil des Romans äußerst intensiv. Gleichzeitig schildert es eben auch viel Action, viel Blut, auch da wieder ganz am Anfang. Gleich steigt sie ein mit doch etwas unappetitlicheren Szenen und das passiert auch immer wieder. Doch trotz all dieser Action, all diesem Blut hat sie immer so einen anspruchsvollen Unterton. Also man hat nie das Gefühl, die Action ist jetzt nur da für die Action, sondern man merkt immer, okay, auch während dieses Prozesses, während dieser Kämpfe, da passieren Dinge auch mit den Figuren. Da passieren Dinge, die für die Welt massiv relevant sind. Das merkt man auch an dem Aufbau der Welt, die unglaublich vielfältig wirkt. Dadurch wird sie auf der einen Seite zwar ein bisschen unübersichtlich, es sind wirklich extrem viele Völker, Religionen, Herrscher, mit doch so für westliche Ohren und Augen äußerst seltsamen klingenden oder zu lesenden Namen, aber eben auch glaubwürdig, weil sie eben nicht sich so, ha, die Welt besteht nur aus drei Völkern oder sowas, sich zurückzieht, wie das ja doch in vielen Fantasy-Romanen ist, sondern tatsächlich äußerst differenziert und man jetzt auch gar nicht so weiß, ist das jetzt eher so ein Fantasy im Sinne von Trolle und Elfen, sind das so unterschiedliche Rassen wirklich oder sind es einfach nur Menschen, die sich in unterschiedlichen Konstellationen gefunden haben? Das bricht natürlich die Tigerfrau so ein bisschen auf, macht auch deutlich, ja, es gibt auch schon so ein bisschen dieses Rassenthema, das in Fantasy doch auch immer eine Rolle spielt, ist schon irgendwie mit dabei. Aber auf jeden Fall ist es eben nicht so, wie das, was ich gerade Rob Duncan ein bisschen vorgeworfen habe. Bei Elizabeth Baer hat man definitiv das Gefühl, dass die Welt auch außerhalb der Geschichte existiert. Dass sie halt eine Geschichte in dieser Welt erzählt, dass die Welt aber nicht nur da ist, um die Geschichte zu erzählen. Das Gleiche gilt für ihre Figuren. Die sind unglaublich vielfältig, unglaublich differenziert. Und dafür wird sie auch immer gepriesen, dass gerade ihre weiblichen Figuren unglaublich klischeearm sind. Am plattesten wirkt für mich tatsächlich die einzige pur männliche Hauptfigur, nämlich Temur, der doch sehr oft so ein bisschen so ein platter Steppenkrieger ist, oder ein als Klischee-Mongole sozusagen dargestellt wird, der dann irgendwie so ein bisschen sein Herz für die Menschen oder eben gerade für seine Verlobte findet. Das ist so ein bisschen noch die platteste Figur, aber selbst da ist es nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, man sieht irgendwie einem stumpfen Abziehbild bei der Arbeit zu. Samarkar, die Zauberin hingegen, ist eben als neu initiierte Zauberin mit so einem durchschnittlichen Kräften, aber sehr beeindruckender körperlicher Statur, doch äußerst vielfältig und sehr wenig klischeebeladen, selbst wenn man Romanstandards ansetzt. Das Ganze macht Reign of Ghosts von Elizabeth Baer zu einer Epic Fantasy, die extrem modern und unverstaubt wirkt. Also ist tatsächlich eine sehr klassische Handlung, sehr, sehr normaler Ansatz. Aber durch das alternative Setting und ihre doch sehr vielfältigen und klischeearmen Figuren wirkt das Ganze sehr modern. Und deswegen würde ich auch sagen, dass man als Fan von Fantasy Reign of Ghosts auf jeden Fall mal gelesen haben sollte. Abschluss gibt es heute mal wieder eine Fernsehserie und zwar die amerikanische Serie Mr. Robot. Aufmerksam geworden bin ich auf die, als online jemand meinte, eine Hacker-Serie, die auch den versierten Zuschauer nicht für dumm verkauft. Und das konnte ich mir dann natürlich nicht entgehen lassen, zumal die Serie bei Amazon Prime auch tatsächlich zum kostenlosen Streaming bereitsteht. Mr. Robot hat einiges an Nominierungen für Fernsehpreise auch schon abgeräumt und auch ein paar bereits gewonnen. Insbesondere der Autor der Serie, Sam Esmail, der meiner Wahrnehmung nach mehr oder weniger aus dem Nichts erschienen ist, und Hauptdarsteller Rami Malek, der mir vorher auch noch nichts sagte, aber mittlerweile schon immer mal wieder auftaucht, wenn es um Spekulationen geht, wer der nächste was auch immer werden soll. Der einzige Name, der mir aus der Serie wirklich was gesagt hat, und auch das ist schon ein paar Jährchen her, ist tatsächlich Christian Slater, der ja gerade in den 90er Jahren doch ein bisschen größer unterwegs war, dann wohl einen persönlichen Niedergang so mehr oder weniger erlitten hat und jetzt vielleicht auch mit Mr. Robot wieder ein bisschen den Weg zurück in die Schauspielerei auf der großen Bühne findet. Im Mittelpunkt von Mr. Robot steht der Hacker und IT-Sicherheitsexperte Elliot Anderson, der für so eine IT-Security-Firma arbeitet. Und diese Security-Firma arbeitet in erster Linie für das große Unternehmen dieser Welt, in dem das Ganze spielt, irgendwie so eine undefinierte nahe Zukunft. Und diese große Firma heißt halt namensgebenderweise auch schon Evil Corp. Und mich hat das Ganze ein bisschen erinnert an eine Mischung aus Dell und aus Google, auch wenn man sich das Logo so anguckt und dieses Evil, was ja dem Google-Motto Don't Be Evil so ein bisschen entgegensteht. Und diese Firma beherrscht im Grunde alles in der Welt, alle die Banken, die Versicherungen, Technologie, Betriebssysteme, mehr oder weniger alles läuft über diese Firma. Und Elliot arbeitet eben für eine IT-Sicherheitsfirma, die für Evil Corp arbeitet. Als Figur ist er ein ziemliches Hacker-Klischee erstmal. Er ist krankhaft, schüchtern, depressiv, natürlich in dem, was er tut, absolut genial. Und eine lustige Sache daran an ihm ist auch, er hackt im Grunde alle Menschen, die über den Weg laufen. Das heißt, er hackt sich in E-Mail-Konten, in Facebook-Accounts, einfach um rauszufinden und über diese Menschen zu verstehen und kennenzulernen, unter anderem seine Therapeutin, was zu einigen lustigen kleinen Nebenplots führt. Elliot wird von Christian Slater alias Mr. Robot angesprochen und irgendwie neugierig gemacht, weil der Mr. Robot wohl eine Hackergruppe führt, die Evil Corp stürzen will. Was sie genau machen wollen, ist, sie wollen alle Daten über Kredite und Schulden löschen. Das heißt, sie wollen im Grunde mit einem Handstreich, mit einer Aktion alle Kredite und alle Schulden vernichten, weil es eben keine Nachweise mehr darüber gibt und keine Daten mehr dazu, wer jetzt eigentlich wem etwas schuldet. Da wird Elliot angeworben und es dauert ein bisschen, bis er sich dann dazu positioniert, ob er mitmacht oder nicht. Und zudem entwickelt sich noch so in seinem persönlichen Umfeld so ein Drogendrama mit einer Nachbarin, die irgendwie mit einem Drogenboss zusammenarbeitet, wo er dann irgendwie meint, sich einmischen zu müssen. Es ist so grob die Handlung der ersten 1 bis 1,5 Folgen, um jetzt nicht zu viel zu spoilern. Und thematisch greift die Serie natürlich ganz stark so dieses ganze Thema um Datendystopie, große übergreifende Unternehmen, die alles beherrschen, aber eben mit einem ganz, ganz starken Fokus auf diesem Datenthema, was eben bisher in der Science Fiction eher so nebensächlich war, wobei wir natürlich dieses große Firma beherrscht alles Thema durchaus schon kennen. Und die ganze Serie, das fand ich sehr, sehr spannend, hat so ein linkes Flair. Also man merkt ihr wirklich an, die hat auch eine politische Meinung, die vertritt irgendwie eine Position, ohne dass sie jetzt predigt oder ohne dass sie irgendwie politisch abstrakt theoretisch wird. Aber man merkt ihr doch an, okay, man soll mit diesen Hackern sympathisieren, die irgendwie gegen die Banken, gegen diese große Firma, gegen dieses Unternehmen streben. Und zeigt dann eben auch auf, dass Geld, Schulden, Investitionen, wie virtuell das alles mittlerweile ist. Dass es halt wirklich zu großen Teilen nur noch auf Servern existiert, in irgendwelchen Datenbanken. Und da gespeichert wird, also wirklich nur als die klischeehaften Nullen und Einsen irgendwo im virtuellen Raum schwebt, ohne dass es tatsächlich noch eine Bedeutung hat. Das heißt, wenn diese Daten verschwinden, verschwinden auch tatsächlich die damit verbundenen Schulden und Guthaben. Das dritte Thema ist dann auch noch natürlich die persönliche Entwicklung von Elliot, die gerade gegen Ende hin dann massiv an Schwung aufnimmt und an Bedeutung zunimmt. Kurz und knapp, meine Meinung zusammenfassend zu Mr. Robot würde ich sagen, hätte es Sense8 nicht gegeben, wäre es für mich die Serie von 2015. Das Sense8, das ich auch vor, ich glaube, 2 Folgen vorgestellt habe, hat mich einfach so weggehauen, da kommt Mr. Robot leider nicht dran. Aber es ändert nichts daran, dass es eine ganz hervorragende Serie ist, mit einem sehr glaubwürdigen Szenario, grundsätzlich, das aber bewusst stilisiert und zugespitzt wirkt. Also Sam Esmail versucht gar nicht, seine Anspielung zu verstecken. Er nennt die Firma Evil Corp. Also abstrakter und irgendwie kann man es gar nicht mehr nennen. Das kann alles sein. Das ist nicht eine konkrete Firma. Das ist irgendwie so ein ja, das steht für alle Firmen, die das irgendwie mal sein werden könnten. Er hat eine relativ klischeige Hauptfigur am Anfang. Die Hacker treffen sich in einem ausrangierten, stillgelegten Freizeitpark. Also da sind ganz viele so stilisierte und zugespitzte Dinge, die einen fast glauben lassen, dass S-Mile so ein bisschen mit Variablen fast schon spielt. Also er nimmt gar nicht eine konkrete Figur oder eine konkrete Firma, sondern er setzt im Grunde eine Variable, die einfach bestimmte Eigenschaften hat. Und wer das jetzt konkret ist, ist ihm im Grunde fast schon egal. Auch das Technische, was so passiert, wirkt auf den ersten Blick von außen ziemlich glaubwürdig. Es ist auch ein bisschen technischer. Man hat mal so kurze Passagen, wo so ein paar mehr Fachbegriffe fallen. Und so nach meinem Halbwissen, Dreiviertelwissen, klingt das auch tatsächlich schlüssig und ist sehr gut konstruiert. Also da ist dieses verkauft auch den technisch versierten Zuschauern nicht für dumm, tatsächlich mal ein zutreffender Punkt. Die Figuren, gerade die Hauptfiguren, sind ganz klasse gespielt. Also Rami Malek als Elliot Anderson macht so ein bisschen einen auf Steven Seagal, hat also nicht viel mehr als wirklich einen Gesichtsausdruck, vielleicht mal einen zweiten, aber es passt tatsächlich hervorragend zur Figur. Es wirkt in dem Fall nicht so, als könnte er es nicht ausdrücken, sondern als ist diese Figur, dieser geschundene Elliot, eben nicht in der Lage, irgendwie mehr Emotionen zu äußern oder zu fühlen. Deswegen macht er den psychisch labilen Hacker mit einer Angststörung tatsächlich äußerst glaubwürdig. Und Christian Slater als gerade am Anfang sehr aufgedrehter und sehr perfider Meisterhacker, der extrem hart mit Elliot umgeht, ist auch eine super gut gespielte Figur von Christian Slater, aber eben auch sehr glaubwürdig konstruiert. Weil er eben so diese Dynamik, diese Energie im Grunde in das Ganze reinbringt. Damit so genau den Gegenpol zu Rami Malek, der eben doch sehr passiv und sehr zögerlich agiert. Dann haben wir als drittes Tyrell Wallach, dritte Hauptfigur, gespielt von Martin Wallström. Tyrell Wallach ist ein klischee-bösartiger Manager von Evil Corp, der also wirklich nur darauf aus ist, irgendwie die Firma zu pushen oder vor allen Dingen seine eigene Macht in der Position, in der Firma zu festigen und CTO zu werden. Und das ist so das, was er will. Auch da schon wieder sehr hart am Rande des Klischees und fast schon so eine Variable, die einfach alles aufnimmt, was man so üblicherweise mit einer derartigen Figur verbindet. Gleichzeitig lebt er aber zu Hause, das kommt dann Mitte der See, so in seiner eigenen kleinen Hölle. Und die Figur hat mich dann auch so ein bisschen tatsächlich an Frank Underwood aus House of Cards erinnert. Auch wenn jetzt bei den drei Hauptfiguren keine Frauen auftauchen, gibt es viele, viele sehr gute weibliche Nebenfiguren. Gerade unter den Hackern, also diese Hackergruppe sind, glaube ich, zu sechs, darunter zwei Frauen, darunter eine offensichtliche Muslima. Also sehr, sehr bunt konstruiert. Elliots Nachbarin spielt eben auch noch eine zentrale Rolle. Also da sind auch sehr viele einfach unglaublich interessante und spannende Nebenfiguren, die auch erst so im Laufe der Serie so ein bisschen an Profil gewinnen. Sam Esmail hat sich zu den Einflüssen geäußert, die ihn bei dieser Serie sozusagen ein bisschen inspiriert haben. Das ist American Psycho und Taxi Driver. Das merkt man so relativ stark, finde ich, an tatsächlich der Figur des Elliot Anderson primär. A Clockwork Orange ist ganz klar dieses ganze Dystopie-Thema und The Matrix genauso. Die verarbeitet da und S-Mile gibt tatsächlich als wichtigste Inspiration für seine Hauptfigur Fight Club an. Den Film habe ich jetzt leider nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Grundsätzlich gilt aber, Mr. Robot ist ein absoluter Pflichttermin für Fans von gut gemachten Dystopien oder für Leute, die Hackerfilme mögen oder die Hackerfilme gerne mögen würden, aber es bisher nicht tan, weil sie technisch so unglaublich mistig gemacht sind. Das ist tatsächlich bei Mr. Robot mal anders. Und auch wer sich nur für gut gemachte Thriller oder psychische Entwicklungsgeschichten interessiert, sollte Mr. Robot vielleicht tatsächlich mal eine Chance geben. das war es dann auch schon mit der 5. Episode von Weltenflüstern, den Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Die Shownotes für diese Episode findet ihr wie immer unter weltenflüstern.de/05. Ich freue mich über Rückmeldungen und Kommentare auf der Webseite und auf Twitter. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr ihn auf der Webseite als RSS-Feed abonnieren, bei Twitter, bei iTunes oder unsere Facebook-Seite liken. Die Musik im Intro war wie immer aus dem Stück Breaking the Seed Reprise vom Album Epic The Celestial Aeon Project, steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike Lizenz. In den Pausen und im Outro hört ihr diesmal das Stück Scientific Progress von Mark van der Meulen, das steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Lizenz. Die ganze Podcast-Folge steht unter Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike. Ich wünsche euch bis zur nächsten Episode viel Spaß beim Lesen und wir hören uns.